Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode What the Funk, Episode, du hast es mir gerade gesagt, Nummer 34, aber apropos Nummer, es sind, haben wir noch in der Episode ganz vergessen, übrigens die Startnummern für Challenge Rot sind draußen und ich habe Startnummer 3. Also Number beat three. Your bib.
Ja, beat your bib, das steht in 2,5 Wochen an, geil.
Ja, the pressure is on mit Startnummer 3, ist mir natürlich eine Ehre, meinen ersten Langdistanz Startnummer 3 zu haben. Zum Glück habe ich nicht 1, das wäre doch ein bisschen zu viel Druck. Das wär,
dann hätten keine Ausrede mehr gezählt, Fred.
3 ist noch gut, da kann man noch so ein bisschen so, ja, Underdog.
Das ist sehr, sehr gut. Und heute in der Episode geht's um T100 Vancouver, dein Rennen und natürlich das Höhentrainingslager in Park City. Und wir haben natürlich auch schon so ein bisschen orakelt Richtung Rot, über verschiedene Sachen gesprochen. Schuhe, Nutrition, Training, Pacing, alles war heute dabei. Also das erste Saison-Highlight spitzt sich langsam zu, nähert sich an und wir hoffen, dass deine Form nach dieser langen Hitze-/Höhenkette dann jetzt in den 3 Wochen zu Hause rumkommt und sich dann alles entlädt beim Challenge Rot. What the Funk? Und in der Werbung Whoop, unser Presenter. Und Fred, ich habe da eine große Frage an dich. Immer wenn ich mehr trainiere, also so stundenmäßig, dann schaffe ich es einfach nicht mehr so richtig im grünen Bereich zu landen. Dann geht das irgendwie sagt das Whoop dann, ich bräuchte dann mehr Schlaf. Und dann gucke ich aber bei dir rein und irgendwie, du trainierst in der Höhe 30 Stunden und trotzdem sind 4 von 7 Tagen grün. Was ist das Geheimnis? Wie viel schläfst du die Nacht?
Das Geheimnis ist weniger trainieren. Witzigerweise war es echt, das ist eigentlich immer bei mir so ein gutes Zeichen für gute Form, wenn ich gerade so nach den Ruhetagen wieder in einem hohen grünen Bereich bin. Also jetzt in Park City hatte ich teilweise nach den Ruhetagen, wo ich halt dann nur locker schwimmen und Krafttraining mache, hatte ich am Tag danach immer so über 95%. Das heißt, wenn der Körper sich so schnell wieder von den Trainingstagen erholt, ist für mich eigentlich immer ein Zeichen für extrem gute Fitness. Also ja, leider musst du einfach so viel trainieren oder weiter trainieren, bis der Körper sich so dran gewöhnt, dass es irgendwann grün wird.
Okay, also ich brauche Peak Fitness, damit das passiert. Erste Frage beantwortet und dann zweite Frage. Du hast mir so einen richtig geilen Screenshot geschickt und irgendwann gesagt, ey, guck mal, so unterschiedlich kann eine grüne Recovery oder eine gute Recovery aussehen. Das war dann eben aus der What the Funk Gruppe. Bei Whoop kann man ja in die Gruppen gehen. Es gibt eine Pushing Limits Gruppe, eine What the Funk Gruppe. Geht rein, dann könnt ihr alle gucken, wer welche Recoveries hat und welche Werte. Und dann ist so irgendwie von 96% bis 94% Recovery war in dem Screenshot alles dabei. Und dann echt so von HRV 163 bis jetzt dann so der Lowste war 49. Bei mir waren es 56 und Ruheherzfrequenz auch so von 39 bis 54, so alles dabei, die unterschiedlichsten Sachen. Also deswegen ist
ich glaube, wir hatten beide an dem Tag eben, ich glaube, wir hatten beide 94% oder so Recovery, aber du hattest eine HRV von 50.
56?
Und ich von 150.
Ja, 152 und ich hatte eine Ruheherzfrequenz von 45 und du von 51.
Ja, es ist einfach einfach brutal, wie individuell das ist. Ich meine, klar, Herzfrequenz ist ja schon individuell und dann HRV natürlich nochmal extremer. Also wenn ich eine 56er HRV hätte, dann bin ich wahrscheinlich krank.
Ja, aber deswegen zeigst du ja, wie geil das ist, individuell tracken zu können und da wirklich zu schauen, wie es beim selber aussieht mit der Baseline. Wer das einfach mal ausprobieren will, bei Whoop, join.whoop/pushinglimits oder Link in den Shownotes, da könnt ihr einfach mal vorbeischauen und euch 4 Wochen kostenlos Whoop zum Testen bestellen. Einfach mal schauen, wie sieht's um eure Recovery aus, wie kriegt ihr es hin, dass ihr so grüne Recovery-Scores habt wie Fred Funk, trotz viel Training. Oder ist es eher wie bei Nils, dass ihr am Schlaf arbeiten müsst, weil die Recovery immer irgendwie rot oder gelb ist, trotz keinem Training. Also, join.woop.com/pushinglimits und wir starten jetzt hier rein in den Podcast.
Let's go.
Hey.
Funk?
Neue Folge What the Funk und wir haben uns gerade gesehen, angefangen zu sprechen und ich habe gesagt, oh nee Fred, das ist zu gut, wir müssen direkt reinstarten, weil ich habe Fred gefragt, seit wann bist du wach heute Morgen?
Also wir nehmen hier, ich glaube das ist für uns auch Rekordzeit, um 8 Uhr morgens auf. Und ich war aber auch schon eine Stunde laufen, hab gemütlich gefrühstückt. Also ja, und danach, also es ist wieder nach wie vor, ich verlieb mich zum 10. Mal ins Frühaufstehen. Und dann schaffe ich es aber wieder nicht, weil nach 2 Wochen bin ich wieder um 20 Uhr abends am Trainieren und gehe um 23 Uhr frühestens ins Bett und penne dann wieder bis 8 oder 9.
Ja, einmal, dann ist das Band gebrochen.
Automatisch so bei mir. Das stellt sich einfach, es ist so, meine innere Uhr ist einfach nicht früh aufstehen. Aber so, das Jetlag nehme ich halt immer mit. Also gestern aus Kanada zurückgekommen und dann heute halt um 4 Uhr war ich wach, hellwach.
4 Uhr. Fred, ich habe gerade in den Kalender geguckt. Es sind noch 2,5 Wochen bis zur Challenge Rot. Und da musst du ja auch da müsste man vielleicht sogar um 3.30 Uhr aufstehen.
Eben, das Trick ist ja, das ist ja alles geplant, dass ich jetzt den Jetlag habe.
Also der Jetlag war mit jetzt quasi der Rotvorbereitung.
2 Wochen lang stehe ich halt jetzt um 4 Uhr auf. Also bleib in den Rhythmus, so dass ich wirklich, dass ich sogar in Rot so richtig ausgeschlafen bin.
War es um 4 Uhr schon hell?
Nee, ich glaube aber so ab 5 wird es dann schon hell. Es ist jetzt doch auch sie hier die längsten längster Tag kommt jetzt dann, oder?
Da musst du 3 Tage dann.
Ja gut, klar, für 8 Stunden Schlaf muss ich dann schon um 19:30 auf jeden Fall schlafen.
Das hört sich hart an.
Da ist es auf jeden Fall noch richtig geil, da ist es noch hell auf jeden Fall.
Ja, da bin ich gestern Abend aufs Rad gegangen.
Ja, eben. Das Problem ist halt, das werde ich halt auch machen. Und dann geht es, dann schaffe ich es halt einfach nicht mehr. Weil ich finde auch, es gibt nichts Geileres als so abends, so Sunset Rides im Sommer oder Sunset Runs. Ich liebe es.
Ja, Hammer. Vor allem, dann ist nicht mehr so warm, dann ist niemand, also wenn du um 20 Uhr aufs Rad gehst, gestern auf der Runde, 1,5-Stunden-Runde gefahren, so wenig Autos habe ich da noch nie gesehen. Das passt keiner mehr draußen, es ist kühler, die Luft ist geil, die Sonne geht runter, das Licht ist der Hammer. Es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, aber man kommt natürlich um 22 Uhr nach Hause und ist noch richtig aktiviert. Da kann man sich nicht irgendwie duschen, ins Bett legen.
Dann isst man erstmal noch was und dann muss man erstmal verdauen. Ja, kenne ich.
Fred, das ist das Problem. Du musst jetzt, ich bin gespannt, ob du es durchhältst, ob du deinen Plan der Rot-Vorbereitung wirklich so durchziehst, wie du es dir überlegt hast.
Ich würde sagen, das hält eine Nacht. Ja, ich versuche jetzt schon auch eher so viel wie möglich zu tun, dass der Jetlag so schnell wie möglich überwunden ist. Und ich meine, klar, die erste Nacht ist dann immer so die kürzeste. Und jetzt, aber ich habe halt jetzt auch nur, ich glaube, 5 Stunden oder 6 Stunden vielleicht geschlafen. Das heißt, ich werde halt heute Nachmittag auch so müde sein, dass ich dann auch wahrscheinlich früh ins Bett gehen werde und ich dann hoffentlich auch den Schlaf dann so langsam nachholen kann. Und ich denke mal, zum Wochenende ist das auch alles wieder beim Normalen hier in der europäischen Zeit angekommen.
Ja, womit so Profi-Triathleten sich alle rumschlagen müssen, ne? Genau geplanter Jetlag, beziehungsweise dann gucken, wann geht man wirklich pennen und wie plant man es ein bisschen, dass das Training auch nicht beeinflusst wird. Aber womit fangen wir an? Ich würde sagen, lass uns mit T100 Vancouver anfangen, lass uns vorne anfangen und uns dann hinten durcharbeiten zum Höhentrainingslager, wie das so gelaufen ist. Die Vorbereitung auf, unmittelbare Vorbereitung auf Rot war es ja eigentlich, das war die heißeste Phase, würde ich sagen. Ja. Jetzt die letzten 2 Wochen oder letzten 2,5 Wochen, da
passiert,
kannst du keine Bäume
so
mehr ausreißen. Genau. Lass uns mit dem Rennen starten. Ich habe deinen Insta-Post gesehen, Fred, wo du geschrieben hast, wir telefonieren ja extra vorher immer nicht, dass wir hier alles vorher für den Podcast haben. Oh, und ich habe schon so gedacht, oh nee, ey, ich habe den Livestream geguckt und dann sehe ich irgendwann Schwimmen. Gut, es war irgendwie zu erwarten, dass du jetzt keine Glanzleistung bringst im Schwimmen.
Ja, kann man gleich noch damit starten. Also Schwimmen, klar, ich war nach Samory nach 2 Wochen komplett gar nicht im Wasser. Und dann war ich wieder im Wasser, aber war halt auch erstmal so, ja, konnte jetzt auch noch nicht voll belasten teilweise. Viel so Flossen geschwommen, Beine, technische Sachen. Und dann so ziemlich, ja, so eine Woche vom Rennen, würde ich sagen, war so die erste Einheit, wo mal wieder so, ja, das war schon wieder qualitativ in Ordnung. Aber halt auch 25 Yard Pool in Park City. Ich finde so mit 25 Yard Pool, wenn du eine gute Schwimmform hast, also quasi, wenn ich jetzt mit einer guten Schwimmform da ins Trainingslager komme und dann schwimme ich halt irgendwie 3 Wochen mal in diesem 25 Yard Pool, finde ich, das ist kein Problem, weil, also die so zum Form erhalten. Aber wenn du halt dann irgendwie so keine Form hast und dann halt da wieder in den Pool springst, da, also ich finde, das bringt, also es, damit kommst du einfach nicht vorwärts, das bringt absolut gar nichts. Ich meine, fürs Wassergefühl schon, aber so, ja, ich bin halt da dann erstmal nochmal so 3, 4 Einheiten in den 25-Yard-Pool geschwommen und ja, habe da jetzt nicht irgendwie gefühlt wieder meine Power quasi zurückgeholt. Und als ich dann in Kanada angekommen bin und dann in 50-Meter-Pool geschwommen bin, in diesen, wir waren ja da in der Uni da untergekommen, und da diese, also University of British Columbia, ich glaube sogar die größte Universität in Nordamerika, und ist auch echt richtig cool, da natürlich so ein Aquatic Center, 50 Meter Pool mitten auf dem Campus, Studenten haben da auch freien Eintritt scheinbar, und da halt reingesprungen, und also, es war jenseits von gut und böse, was ich da geschwommen bin in diesem 50-Meter-Pool. Und da dachte ich schon, oh Gott, shit. Also so ein Wassergefühl hat sich gar nicht so schlecht angefühlt, aber ich bin halt einfach nicht vorwärts gekommen so. Und dann auch so bei der Swim Familiarization am Tag vorm Rennen, wo ich die Strecke gecheckt habe, war auch so ziemlich kaltes Wasser, so knapp 14,5 Grad. Dann natürlich mit Neo, ich habe da natürlich die Hoffnung gehabt, wenn ich dann Neo anziehe, dann geht's halt irgendwie so. Aber ja, war leider jetzt auch nicht ganz so. Und das Problem war halt auch, ich meine, wenn es jetzt irgendwie ein Schwimmen gewesen wäre in irgendeinem seeflachen Gewässer mit Neo, ich glaube, ja, dann hätte ich halt eine Minute oder eineinhalb vielleicht maximal, würde ich sagen, verloren. Das Problem war aber, dass das echt ja, echt brutale Schwimmbedingungen waren. Also nicht nur richtig wellig, sondern es war auch so extreme Strömungen. Also uns, ich weiß nicht, ob man das im Stream gesehen hat, aber uns hat es gerade auf dem Hinweg extrem nach links gezogen und wir mussten halt immer die Bojen links von uns lassen. Das heißt, wir sind immer so ein paar extra Meter geschwommen. Und das Problem ist halt, wenn du dann halt, ich sag mal, ein schlechterer Schwimmer bist im Vergleich zu den anderen, was ich halt an dem Tag eindeutig war, dann brauche ich halt umso länger, um halt gegen die Strömung wieder zu dieser diese Boje rumzuschwimmen. Und habe halt gerade auf dem ersten 500 Metern auf den Hinweg, habe ich glaube ich schon über eine Minute verloren. Einfach weil ich da schon immer ewig um diese Bojen rumgebraucht habe. Und während die anderen halt dann schon um die Boje rum sind und dann halt wieder so quasi, ja nicht mit der Strömung, aber halt einfach wieder so relativ gerade ausschwimmen, für mich halt immer noch gegen die Strömung. Also wie quasi so beim Radfahren, wenn man bergauf und bergab fährt, ein bisschen ähnlich, da vergrößern sich die Abstände dann umso mehr und dementsprechend habe ich halt da dann einfach extra viel verloren und bin dann am Ende des Schwimmens, hatte ich halt einfach 3 Minuten Rückstand. Also sofern ich erwartet habe, dass ich da jetzt nicht gut schwimmen werde, habe ich jetzt mit 3 Minuten jetzt nicht gerechnet und war halt dann schon erst so, ah shit, okay. Aber habe mich jetzt als erstes da auch gar nicht so davon verunsichern lassen. Ich meine, ich wusste halt klar, jetzt mein Ziel vor dem Rennen war so vielleicht, ja, Top 10, wo ich wusste, dass es mit einem Schwimmen, wo ich 1,5 Minuten Rückstand habe, wird es schon schwer werden, weil bei T100 musst du halt einfach irgendwie von Anfang an dabei sein. Und da hätte ich schon einfach ein brutales Radfahren und brutales Laufen gebraucht, um dann überhaupt noch in die Top 10 zu kommen. Also mit 1,5 Minuten Rückstand. Aber dann mit 3 Minuten, dann da dachte ich schon, okay, shit, das wird jetzt richtig, richtig schwer.
Ja, um das mal einzuordnen auch, das ist so krass, mit diesen Strömungen zu schwimmen, wenn du das A nicht oft trainierst und wir hier in Europa oder so, weißt du schwimmst in Österreich irgendwie bei euch im See mal Open Water und klar, du hast ein paar Wettkämpfe, aber du hast ja auch nicht regelmäßig Training, dass du mal irgendwo im Meer oder irgendwo mit Strömungen schwimmst. Und das ist so ein Ding, wo ich auch dachte, ich kann mich genau an meinen ersten Wettkampf erinnern. Das war noch dieser Tree Island irgendwie da von Amrum nach Sylt geschwommen oder sowas. Und dann dachte ich auch, ja, ich bin ja ein guter Schwimmer mit den Strömungen und so, kein Problem. Aber mich haben so viel schlechtere Schwimmer so abgestellt, die irgendwie das kennen, so in Strömung zu schwimmen, das zu lesen, das Gefühl zu haben. Mich hat es auch so abgetrieben. Und wenn du einmal versuchst, irgendwie gegen so eine Strömung zu arbeiten, da bist du halt verloren. Da machst du so viel Kraft, die du irgendwie verlierst. Und dann kriegst du einfach genau das, was du gerade gesagt hast. Dann hast du auf einmal da irgendwie 3 Minuten auf dem Deckel stehen. Und das potenziert sich natürlich extrem, wenn so irgendwie das zusammenkommt wie bei dir jetzt. Dass du, keine Ahnung, nicht das beste Wassergefühl, nicht die beste Schwimmform. Und wenn man dann noch irgendwie gegen eine Strömung arbeitet und es nicht so richtig läuft und nicht so einen richtigen Flow hat, dann kriegst du da halt einfach eine richtige Packung. So, hättest du richtig Pech gehabt, wäre es wahrscheinlich auch möglich gewesen, da irgendwie mit 5 rauszukommen irgendwie am Ende. Also das ist schon immer krass. Und wenn ihr so Wettkämpfe habt mit Strömungen, das ist schon, das ist einfach ein ganz anderes Schwimmen, als wenn man irgendwo einen See hat oder sowas. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, das, was du jetzt da verlierst, ist so das, was irgendwie die Schwimmform oder sowas ist, sondern das ist, ja, wie du sagst, wenn das jetzt ein See ist und du kannst gut schwimmen. Ich finde immer, beim Schwimmen ist das so brutal, wenn deine Form nicht bei 100% ist, verlierst du halt
so exponentiell
nicht ganz, aber du verlierst halt so viel mehr, dann bist du halt nicht diese 1 Minute, 1,5, sondern einfach direkt 3.
Ja, vor allem,
wenn man
dann auch
so viel ist.
Es ist halt so, ich meine, ich schwimme jetzt normal nicht so entspannt vorne mit, sondern es ist ja eh schon, wenn ich eine gute Schwimmform habe, dann ist schon hart, aber dann schwimme ich, dann kann ich halt so einen Wasserschatten quasi mitschwimmen. Und der Wasserschatten, der hilft mir natürlich dann auch nochmal extrem, dass ich da überhaupt mitschwimmen kann. Und wenn man halt dann aus diesem Wasserschatten draußen ist, dann ist es halt eben einfach nochmal extra viel.
Ja, und sich selber orientieren muss, ne? Nicht auf andere Füße einfach gucken kann und hinterher schwimmt. Das bringt ja dann auch die Technik nochmal wieder durcheinander, weil du irgendwie statt jeden 10. Zug mal nach vorne irgendwie gefühlt jeden Zug nach vorne schaust und dann kriegst du da einfach so eine riesen Packung. Das ist halt einfach, ja, ist nicht nur bei dir, ne, sondern so allgemein geschwommen. Schwimmen kann halt einfach so scheiße brutal sein,
ja,
wenn du da einfach ja nicht wirklich on top bist. Und das zeigt's halt mal wieder gut, dass es am Ende Triathlon mittlerweile oder mehr denn je wichtig ist, dass du halt echt auch im Schwimmen einfach, ja, nicht nur deine Gesamtfitness ist ja krass. So, weißt du, wenn man guckt, was du, kommen wir gleich noch zu, was du für Einheiten auch abgezogen hast da im Trainingslager und dein Schwimmen und Laufen ist ja auf einem super guten Level. Aber nur, weil du jetzt ein paar Wochen nicht schwimmen warst, deine Gesamtfitness ist super, aber weil halt diese Kraft im Wasser und dieses Wassergefühl fehlt, kriegst du da einfach 3 Minuten. Und das muss man sich mal reinziehen, was das für ein Level ist. Ich finde, das verdeutlicht das einfach richtig gut nochmal, was das bedeutet, heutzutage Profi zu sein. Du kannst dir, ja, wenn du mal 2, 3 Wochen irgendwie verletzt bist oder so und nicht schwimmen kannst und nicht halt einer der besten Schwimmer bist, kriegst du halt einen aufs Maul, auf gut Deutsch gesagt.
Ich finde, gerade beim Schwimmen ist es halt einfach so, wenn die Power dann fehlt, aber die Fitness da ist, oder also halt so diese Schwimmpower, so das Wassergefühl, dann tue ich mich da extrem schwer, einfach tief zu gehen. Also ich hätte jetzt nicht härter schwimmen können, aber hatte da wahrscheinlich auch wieder irgendeinen Puls von 150, wie ich damit rumgeschwommen bin. Aber ich brauche halt einfach gerade, weil es halt durch so eine technisch anspruchsvolle Sportart ist, muss man da halt gerade das Schnellschwimmen, muss man halt auch einfach viel trainieren. Sonst, ja, cruist man da so vor sich rum.
Easy Speed. Gehen da bei dir die Arme zu oder
nee,
was ist dann
so
der Limiter?
Gar nicht. Also der Limiter ist dann, also ich meine, dann kommt das kalte Wasser noch so ein bisschen hinzu. Aber gut, das ist jetzt keine Ausrede. Aber ja, ich meine, wenn man da halt so alleine ist, und dann mit der Strömung, also ich habe jetzt nicht irgendwie, ich komme mich halt einfach irgendwie nicht so richtig anstrengen, so gefühlt. Mhm. Also bin dann auch aus dem Wasser gestiegen und konnte eigentlich auch relativ gut zur Wechselzone laufen. Und normalerweise ist das auch immer so, gerade so im Neo, dann so das, wo ich richtig blau bin, so nach dem Schwimmen.
Oh
so,
Gott, ja.
So der erste Wechsel. Aber das war irgendwie gar nicht so schlimm. Aber da bin ich leider, da bin ich aufs Rad gesprungen. habe dann gehofft, jetzt geht's Race los. Und war auch mit Jackson Laundrie, den bin ich dann am, also ich bin nie mit dem geschwommen, bin aber mit dem dann aus dem Wasser gekommen. Und ganz am Ende bin ich auf den wieder aufgeschwommen. Bin mit dem dann aufs Rad gesprungen und der ist mir aber direkt weggefahren, weil ich konnte wirklich, also ich meine, ich konnte es halt so 330, 340 Watt konnte ich halt losfahren. Aber das ist halt für T100, da fahren die halt alle um die Ohren, wenn du 330, 340 Watt fährst. Weil gerade so ganz vorne, so ein Rico, Kyle, Martin, wenn die da aufs Rad springen, die fahren halt erst so mit 420 Watt los. Mindestens. Und das ist halt, ja, das ist halt fast 100 Watt mehr. Und dementsprechend entstehen dann da halt extreme Lücken. Und wenn man dann auch mal irgendwie so die Splits anguckt, oder das hat man auch im Stream wahrscheinlich gesehen, ich glaube so 90% der Zeit beim Radfahren habe ich in den ersten, ja, 30, 40 Kilometern verloren.
Mhm. Also ist dann so, dass halt so hart angefahren wird und dann zettelt sich das irgendwie, dass du halt so auf diese 340, 350 dann, ja, das quasi, ist, dass genau, das Tempo ist, was auch vorne
halt
gefahren wird.
Einerseits, weil halt vorne ist halt einfach das Rennen. Da ist halt einfach so eine extreme Renndynamik und dann bei T100 fährt halt dann, nachdem jeder All-Out geschwommen ist, fährt halt dann erstmal jeder All-Out-Rad und es ist halt gerade so T100, die ersten 30, 40 Kilometer, das ist immer das, wo du wirklich, da musst du dabei sein. Wenn du da nicht dabei bist, dann ist vorbei. Und dementsprechend, deswegen ist es halt auch so, wenn du dann halt schon eine Minute, eineinhalb Minuten nach dem Schwimmen hast, dann wird schon extrem hart, weil dann bist du da halt einfach nicht dabei und dann musst du so brutal fahren, um halt diesen Rückstand überhaupt, also dass der überhaupt nicht, dass er mal nicht wächst, weil vorne sind dann halt zusätzlich natürlich auch noch die Motorräder. Mhm. 20 Meter bringen natürlich trotzdem was, auch wenn es nicht unbedingt vielleicht viel Windschatten ist, bringt es halt einfach sowieso was, wenn du halt einfach jemanden vor dir hast. Und dann halt einfach auch so die Positionswechsel, dann überholt wieder einer mit 500 Watt, muss der dann da vorbeifahren und das ist natürlich, ja, das haut die Geschwindigkeiten da vorne halt auch einfach extrem nach oben. Und da hast du halt einfach hinten, wenn du in dieser Renndynamik nicht dabei bist und du halt auch nicht weißt, wie viel du da jetzt eigentlich überhaupt fahren musst, um den Abstand gleich zu halten, was halt eigentlich fast schon unmöglich ist, also was auf jeden Fall unmöglich ist, ist den zu verringern, vor allem also auf den ersten 40 Kilometern. Ja, dann verliert man da einfach doppelt und wenn man dann halt irgendwie nur so 330, 340 Watt fährt, dann verliert man nochmal extrem. Und dann war ich natürlich auch im Kopf dann erstmal so ein bisschen demotiviert. Bin ich noch auf Nico, der so ein, ich glaube so 20 Sekunden oder so vor mir aus dem Wasser ist, bin ich dann auf Nico aufgefahren, dann hatte ich zumindest den so am Anfang beim Radfahren und irgendwann so nach 30 Kilometern, glaube ich, kam dann Sam Long und Will Draper noch von hinten und dann war zumindest so bei mir, dass ich dann die Motivation hatte, komm, jetzt mache ich einfach noch das Beste draus, und Sam Long hat dann natürlich ordentlich, hat er natürlich mit richtig viel Power erstmal überholt, weil ich glaube, der wollte dann auch erstmal so vorbeifahren und nicht, dass halt irgendjemand mitfährt. Aber habe ich mir dann schon gedacht und habe dann erstmal so, okay, da die Attacke in Anführungsstrichen gehe ich jetzt mit, versucht da auf jeden Fall dran zu bleiben und irgendwann hat er auch wieder so ein bisschen nachgelassen und dann bin ich auch wieder vorhin gegangen und haben uns da so ein bisschen abgewechselt und dann war ich so ein bisschen motiviert und es hat dann auch wieder so ein bisschen Spaß gemacht. Und ich konnte dann auch tatsächlich wieder, einfach weil es im Kopf nochmal so ein bisschen geswitcht ist, konnte ich dann auf einmal wieder so zumindest so 10, 15 Watt mehr fahren als vorher. Also jetzt
krass,
auch nicht,
ne,
so
was das ausmacht.
Ja, also jetzt auch nicht so das, was ich drauf habe. Also ich würde mal sagen so, ich meine, ganz so viel hat mir an dem Tag halt auch nicht gefehlt. Ich meine jetzt mal abgesehen von der Renndynamik, wenn man halt jetzt einfach nicht dabei ist. Aber so an sich haben wir vielleicht ja 20 Watt oder so gefehlt, aber ich würd's mal so grob vergleichen mit den Rennen letztes Jahr in San Francisco, wo ich eigentlich auch echt eine stabile Leistung hatte, wenn man auf die Werte blickt. Aber dadurch, dass ich halt einfach nicht im Rennen war, war ich halt am Ende des Tages Elfter. Und ich hatte dann aber so ein London und Ibiza fast die gleichen Werte wie in San Francisco, aber halt Fünfter. Mhm. Einfach, weil ich von Anfang an dabei war.
Ja,
ich meine, klar, weil ich gutes Schwimmen hatte und weil ich halt auch zu einem richtigen Zeitpunkt, vor allem beim Radfahren, halt am Anfang richtig viel investiert habe. Und ich meine, klar, jetzt war ich sowieso abgeschlagen. Aber das war gerade so ein Learning letztes Jahr, dass wenn ich halt da dabei bin, weil so San Francisco war ich eigentlich auch erstmal dabei. Einfach so die ersten 30, 40 Kilometer ist extrem wichtig, dass man da sich komplett abschießt. Weil danach ist es auch nicht mehr so so brutal. Danach, ich meine, klar, da könnten dann nochmal so Lücken entstehen, gerade so, wenn irgendwie so ein Rico oder so dann vorne drauf drückt oder so, irgendjemand attackiert. Aber an sich, wenn man dann auch so mal bei T100 die Laufzeiten anschaut, das ist ja im Vergleich zu irgend so ein, also Ironman 73 Axen Provence, wo die im 310er Tempo den Halbmarathon hinten drauf laufen,
ja,
dann ist man halt bei T100 mit einem 320er Tempo absolut konkurrenzfähig, aber muss halt beim Radfahren, muss man halt so viel mehr investieren, dass es halt natürlich auch nicht wirklich zu vergleichen ist.
Ja, das ist krass, das ist mir nämlich jetzt in Vancouver auch nochmal aufgefallen. Vor allen Dingen auch so Leute, wenn du guckst, so ein Bitados und so, die ja eben genau da so schnell gelaufen sind, die haben dann irgendwie da auf einmal ein DNF oder laufen halt super viel langsamer, weil die einfach auf dem Rad so viel investieren müssen und nicht, klar, so ein Rico, das verzerrt dann so ein bisschen diese Außenwahrnehmung. So ein Rico, der ist dann Jesolo einfach alleine weggefahren und hat da auch seine 398 Watt NP gefahren, wie irgendwie bei T100 auch, und läuft halt genauso schnell und irgendwo, weißt du, wenn er durchkommt, schießt er das Ding dann wie in San Francisco ab, oder ist dann trotzdem irgendwie noch gut platziert. Aber die wirklich richtig krassen Läufer, die dann halt so in Jesolo mit 12 Meter im Pack sitzen, wo von Anfang an halt nicht irgendwie 400 Watt, sondern vielleicht nur 350 gefahren wird, wo dann alle dranbleiben können, die surfen dann da bei 200, 250 Watt irgendwie mit. Aber wenn dann natürlich 340, 350 oder auch mal am Anfang 400 auf der Uhr steht, dann sieht die Renndynamik komplett anders aus, ne? Also das ist schon super spannend und klar, wird es dann am Ende ein bisschen langsamer, weil wenn du fünfmal am Feld vorbeigefahren bist mit 500 Watt, irgendwann ist da halt auch mal Schluss und ein Limiter drin, sonst brauchst du gar nicht mehr aufs Laufen gehen.
Ich bin auch einmal, das war quasi, in der dritten Runde, wo dann quasi Sam Long an mir vorbei ist, und dann ist irgendwann Will Draper auch erstmal an mir vorbei, bevor ich dann halt irgendwann in die Führung bin. Aber gerade so das, als ich dann in die Führung bin, das war dann so, es gab ja pro Runde, es war fünf Runden und pro Runde gab es einen 2 Kilometer Climb. Also eigentlich war es eigentlich eine recht coole Strecke, finde ich. War so technisch so ein bisschen anspruchsvoll, war so ein paar Drückerpassagen dabei, also war schon auch noch so schnell, dass quasi CDA-Wert auch was zählt, dann auch eben einen Climb und dementsprechend auch eine Abfahrt. Also ich glaube knapp 600 Höhenmeter am Ende, aber halt alles so quasi in einen Berg pro Runde und eigentlich auch Straßenbelag war für nordamerikanische Verhältnisse auch recht gut. Und dann war eben in diesem Climb, glaube in der dritten Runde, Sam Long und Will Draper vor mir, und der Will Draper ist in dem Climb war die Verpflegungsstation, und der ist an die Verpflegungsstation gefahren. Dementsprechend ein bisschen langsamer geworden, dann bin ich ins rote Licht reingerollt und hinten war halt so ein Motorrad. Und dann ich so, okay, shit, jetzt bin ich reingerollt, da muss ich jetzt vorbei. Aber war ich kein Problem, konnte ich auch relativ easy vorbeifahren, weil der dann halt eben auch bei einer Verpflegungsstation war. War dann an ihn vorbei, aber dann war halt noch Sam Long vorne, und als ich dann an ihm vorbei war, war halt das Licht von Sam Long direkt rot. Und dann ist, okay, da muss ich halt jetzt auch vorbei, weil wenn ich da jetzt reinfahre, das ist halt Slotting in, und dann hätte ich halt theoretisch eine Penalty bekommen können. Mhm. Aber Sam Long hat da halt schon gerade am Berg immer brutal reingedrückt, und da musste ich dann 2 Minuten mit fast 500 Watt fahren,
oh,
um noch an Sam Long auch noch vorbeizufahren.
Oh. Und dann bist und dann du vorne.
Das Ding war, da bin ich jetzt an Sam Long vorbei, und er hat sich dann erstmal voll gefreut, weil er hat bis dahin alles vorne gefahren ist. Und er dachte so, oh geil, jetzt endlich mal, jetzt wird hier zusammengearbeitet, und dann so, hat er mir auch noch irgendwas zugerufen, so, let's go boy oder sowas. Und dann, als ich vorne war, das war, dann war halt auch erstmal so die Hälfte vom Climb um. Und dann wollte ich halt jetzt auch nicht so mich, also konnte ich jetzt auch nicht nachlassen, weißt du? Dann konnte ich jetzt auch nicht so, okay, jetzt bin ich hier vorbeigefahren, Sam Long freut sich, dass ich mal vorgehe.
Und du atmest erstmal durch.
Und dann fahre ich vor und dann fahre ich erstmal 300 Watt zum Erholen oder so. So, dementsprechend muss ich den Climb dann auch ordentlich durchziehen. Und dann, aber ich glaube, das war auch wirklich so genau das, was ich in dem Rennpass gebraucht habe, weil da ist dann mein Körper so ein bisschen aufgewacht und ich war dann so, klar, ich bin dann jetzt nicht mit 500 Watt weitergefahren, sondern den Berg halt in diesem kleinen Paar noch so mit knapp 400 Watt zu Ende gefahren, aber als ich dann oben wieder am Flachen war, war es dann gar nicht so, dass ich, hatte ich dann erstmal gar nicht das Gefühl, dass ich mich jetzt erholen muss, also ich habe mich dann bei den, von den 500 Watt auf die 400 Watt, habe ich mich dann eigentlich schon fast wieder erholt. Und
du bist
schon
dann langsam
oben
gefahren, Fred, vorher.
Ja, ich bin vorher
einfach... Du hast einfach gechillt.
Ja, das...
Du warst im Kopf nicht ready, sagen wir es,
wie
es ist.
Das waren die, ich war einfach so auf Langdistanz-Pace eingestellt, direkt am Anfang, mein Körper. Und dann war so, mit diesen 2 Minuten Surge hat mein Körper da mal gecheckt, ah ja, hier müssen wir mal ein bisschen schneller machen.
Ach ja, wir racen der T100 heute, Mist. Ganz vergessen. Ja, okay, und dann konntest du auch ein bisschen vorne pullen noch, oder ist dann Sam direkt wieder vorbeigerollt?
Ja, ich bin die Runde dann auch noch, also wir haben uns eigentlich dann immer so, also ich bin quasi dann die dritte Runde vorne gefahren, Sam Long dann wieder die vierte Runde und ich dann wieder die letzte Runde. Also so haben wir uns da dann abgewechselt und haben dann auch in der zweiten Hälfte nicht mehr so viel, auch ganz vorne verloren tatsächlich. Mhm. Also es ja, war wie gesagt ungefähr 90% der Zeit, die ich verloren habe, war ich in der ersten Hälfte und ich hatte auch in der zweiten Hälfte fast 340 Watt im Schnitt, während ich in der ersten Hälfte 320 Watt im Schnitt hatte. Und Normalized Power war auf der Strecke so, ja, fast, ja, so 15, 20 Watt, nochmal mehr. Also insgesamt hatte ich, glaube ich, 42 Normalized, 327 Watt im Schnitt. Und in der zweiten Hälfte waren es halt, glaube ich, eben fast 360 Normalized Power. Und dann hatte ich tatsächlich einen relativ, für mich ungewöhnlichen, relativ guten zweiten Wechsel. Und bin dann auch als erster von der, also die Gruppe war halt dann auch mit Will Draper, Nico Mann, die waren immer noch dann noch hinten mit dabei und Jake Birdwistle haben wir irgendwann noch eingesammelt. Ich glaube, der hat am Ende vom Radfahren noch ein bisschen was verloren. Auf jeden Fall bin ich von der Gruppe als erster auf die Laufstrecke. Ich meine, ich bin auch als erster in die Wechselzone, aber hatte dann auch einen relativ guten Wechsel und bin als erster auf die Laufstrecke von der Gruppe und dann Sam Longauer gleich hinten dran und damit bin ich mit dem dann so den ersten Kilometer gelaufen, weil der war dann noch mal ein bisschen schneller und hatte aber beim Laufen gar nicht so schlechte Beine. Das einzige Problem war nur, dass die Laufstrecke war schon relativ zäh, weil man die ganze Zeit auf so einem sandigen, rutschigen Gravel gelaufen ist. Mhm. Und dementsprechend, du konntest dich nie so richtig abdrücken, weil du halt hinten immer weggerutscht bist. Man musste halt dann alles über Frequenz machen. Und ich fand gerade so diese hohe Frequenz zu laufen, nach dem Radfahren, fand ich dann schon extrem anspruchsvoll, aber hab dann zum Glück irgendwie einen guten Rhythmus gefunden und konnte das so gut durchziehen. Bin dann für meine Verhältnisse eigentlich echt stabil gelaufen. Gut, Nico ist dann noch an mir vorbei. Der ist auch vor allem richtig schnell losgelaufen und dann an Sam Long vorne ran und mit dem, glaube ich, einige Zeit gelaufen, bis es ihn auch beim Laufen geschmissen hat. Und ja, ich bin dann halt einfach so mein Tempo gelaufen, aber klar, ich meine, hatte dann schon so viel Rückstand, da ging nach vorne nicht mehr viel und es war dann eher halt so ein Kampf um die hinteren Plätze. Das Gute war aber halt dieses Mal, dass es nicht so wie in Singapur war, dass halt einfach nichts ging und ich bin dann irgendwie so locker zu Ende gemacht, sondern ich war halt eigentlich schon noch so im Rennen, halt nicht vorne, aber halt so Platz 14 bis 17. Ich glaube, drei Leute sind ausgestiegen. Der Miguel Hidalgo beim Laufen, der Juri Kolm beim Radfahren und Peter Hemmerich ist, glaube ich, schon beim Schwimmen ausgestiegen. Und ja, dementsprechend war es dann eigentlich nur ein Kampf, nicht Letzter zu werden oder nicht Letzter von den Verbleibenden. Und das habe ich dann auch noch geschafft, also Jake Bird Whistle, wo ich eigentlich so gar nicht fast gedacht, weil ich eigentlich relativ sicher war, dass der mich noch überlaufen wird, weil der ein extrem starker Läufer ist. Aber der ist dann eher hinten auch doch ein bisschen hops gegangen.
Ja.
Genau. Der Will Draper ist auch noch ein Stück schneller gelaufen als ich. Wobei ich den, glaube ich, wieder geholt hätte, wenn es ein Halbmarathon gewesen wäre, hinten raus. Weil mir ging es dann auch mal wieder in der zweiten Hälfte beim Laufen noch besser als in der ersten Hälfte. Mhm. Also ich hätte dann auch gerne nochmal hier 18 Kilometer dran gehängt.
Ja, du hast ja auch entsprechend trainiert vorher, aber schließen wir das mal ab. Was bist du dann gerannt im Schnitt? Weißt du das? Also hast du es im Kopf?
Ja, es war auch, es war ich echt tatsächlich einer meiner besten Mitteldistanzläufe. Also ich glaube, ich bin 3,28er Tempo gelaufen.
Mhm.
Ich meine, klar, das ist jetzt auf dem Level auch nicht konkurrenzfähig, wenn du, also damit kannst du halt nichts mehr holen, wenn du von hinten kommst. Ich meine, wenn du vorne mit vom Rad steigst und dann sowas läufst, dann ist es doch noch ziemlich gut.
Und es war ein hartes Radfahren dann.
Genau, ja. Vor allem war die Strecke auch, also Laufstrecke, wie gesagt, mit dem Gravel und dann auch noch so Gegenwind in die eine Richtung, Rückenwind in die andere Richtung. War immer so 1,5 Kilometer hin, 1,5 Kilometer zurück, also 6 Runden. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine schnelle Laufstrecke war. Aber ich bin, glaube ich, erst zweimal schneller gelaufen als ein 3,28er Pace in meinem Leben. Das war bei der 73 WM in Lahti und London letztes Jahr. Mhm. Aber London war auf jeden Fall eine deutlich schnellere Strecke. Und damit bin ich ja Fünfter da geworden. Genau, also ja, war ich mit meinem Lauf eigentlich relativ zufrieden. Vor allem war der Puls dafür auch echt wieder relativ niedrig. Ja, ich glaube, ich hatte 164er Durchschnittspuls oder so.
Du darfst nicht vergessen, du machst jetzt Langdistanztraining. Ja. Das ist dein Körper, der passt dich an. Aber war das so, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, weil es kamen auch so ganz viele DMs bei uns rein. Oh, Fred, endlich macht er Langdistanztraining und haben so deine Strava-Screenshots und so geschickt und deine Stories, wo du dann irgendwie 30er gelaufen bist und vorher Langrad gefahren und so. Hast du das Training, oder das ist auf jeden Fall jetzt in Park City, hast du ja anders trainiert, als du sonst die letzten Jahre trainiert hast? Du hast offensichtlich ganz spezifisch für Rot, für die Langdistanz trainiert. Hast du im Rennen das gemerkt, dass ich das irgendwie anders angefühlt habe, weil ihr längere Dinger gemacht habt und wahrscheinlich diese, ich habe jetzt nicht dein ganzes Training analysiert, aber wenn ihr so lange Dinger macht, dann werden die kurzen, richtig intensiven Dinger weniger gewesen sein, was V2 Max und sowas angeht. Hast du das denn gemerkt, dass du da irgendwo dann so ein Limiter hast nach oben und eher so, ja, dann sich diese 3,30 oder 3,20, was du vielleicht am Anfang gefahren bist, das hört sich für mich eher so ein bisschen nach Langdistanz-Pace an, bis du dann einmal den Motor frei blasen musstest, als du reingeslottet bist und an Sam vorbei musstest. Hast du das im Rennen gemerkt oder ist es so, dass es sich gleich angefühlt hat wie sonst, wenn du geraced bist?
Schwierig zu sagen. Also ich finde jetzt nicht, dass ich diese 320, 330 Watt am Anfang haben sich jetzt nicht gut angefühlt. Also wenn das jetzt eine Langdistanz gewesen wäre, wäre ich das jetzt und auch auf mein Gefühl dann gehört hätte, wäre ich das nicht gefahren am Anfang. Mhm. Weil ich hatte dann doch auch einfach keinen guten Tag so auf dem Rad. Ich glaube, das war halt auch wirklich so, das war 3 Tage, nachdem ich von der Höhe zu runtergekommen bin. Und 2 Tage, das war in Samorin genau das Gleiche.
Ich hab den Post gesehen und hab mir gedacht, nix gelernt aus Samorin.
Ja, Samorin finde ich war es nicht so extrem wie jetzt. Und vor allem ist es halt bei der Höhe auch immer so, mal ist es 3 Tage, mal ist es 2 Tage. So.
Ist immer ein Risiko.
Aber jetzt war es zweimal, dass ich 2 Tage nach, konnte ich halt bei der Vorbelastung, ich habe mich so gut gefühlt. Also wirklich am Tag davor bin ich da mit Nico noch so eine Dreiviertelstunde Radfahren gegangen. Nochmal irgendwie so mit halt einmal den Berg schnell hochgefahren, so ein bisschen so die Beine zu aktivieren. Und ich bin da 400 Watt hochgefahren, das hat sich so locker angefühlt. Und dann am Renntag. Und dementsprechend war das dann auch so ein bisschen deprimierend, als ich dann aufs Rad gesprungen bin. Und da war so, oh nee, jetzt fühlt sich das nicht locker an. So. Oder halt alle, und dann, also ich bin dann auch, es war halt auch am Renntag, habe ich schon so, wo ich es mit dem Rad zum zum Venue gefahren bin. Da habe ich danach auch nochmal mein Wattmesser kalibriert, weil ich 200 Watt gefahren bin und es hat sich irgendwie voll hart angefühlt.
Oh nein. Shit, das sind natürlich auch
da dachte ich erst,
schlechte Bedingungen.
Der Wattmesser, der zeigt bestimmt zu wenig an, muss ich nochmal hier kalibrieren.
Oh shit.
Also so das Gegenteil von so No Chain Day. Das war so ein Double Chain Day.
Ja, ich wette, das nächste Mal, wenn du einen Wettkampf direkt nach der Höhe machst, machst du den nach 2 Tagen.
Ja, und dann habe ich aber 2 Tage danach wahrscheinlich hier einen schlechten. Ja, das ist halt immer das Problem, so direkt nach der Höhe. Aber ja, Höhe war auch hauptsächlich auf Rot ausgelegt, was halt dann 3 Wochen danach ist. Und das funktioniert eigentlich bei mir immer. Zumindest wenn es nicht funktioniert, habe ich jetzt auch keinen schlechten. Also dann habe ich so halt einfach einen normalen Tag so.
Ja, ja.
Das ist halt eben das. Und das ist halt eben so, dieses kurz danach, dann kannst du halt entweder richtig gut oder halt richtig schlecht. Aber da gibt's ja nicht so die normalen Tage, so die Tage danach.
Da gibt's nichts dazwischen. Ja gut, aber dann lass es doch, das Rennen ist abgeschlossen. Sagen wir es einfach, wie es ist. Das Ding war mal wieder, wie auch Samorin, das gleiche wie nach der Höhe ein gebrauchter, vielleicht sogar noch ein gebrauchterer Tag als in Samorin.
Ja,
weil in Samorin hast du noch so Wattwerte getreten.
Ja, aber dann habe ich jetzt bin ich besser gelaufen. Ich meine, klar, Samorin bin ich gestürzt, da weiß ich jetzt nicht, was ich gelaufen wäre ohne den Sturz. Aber irgendwie, ich bin jetzt nicht ins Ziel gekommen und war so komplett enttäuscht. Ich meine, klar, ist jetzt nicht das, was ich wollte. Aber am Ende des Tages, ob ich dann T112er oder 16er werde, ist dann erstmal komplett egal. Das ist halt einfach bei dem Level so krass, wenn du halt einfach nicht dabei bist, dann bist du, ja, da hast du halt auch so eine Lücke. Das lässt sich halt ausschauen wie so ein Amateur. Und so an sich, aber wenn man die Werte dann anschaut, ist jetzt auch nicht extrem schlecht. Also es war jetzt eben nicht so wie in Singapur, dass ich halt einfach nicht mal irgendwie so meine Leistung abrufen konnte. Aber jetzt, ich hatte zwar keinen guten Tag, aber ich finde, und klar mit dem Schwimmen und so, aber ich finde, ich habe halt das Beste draus gemacht, aber das reicht halt bei T100 dann halt nur für den 16. Platz. Das ist halt das Bittere. Aber habe halt dann auch so im Ziel relativ schnell damit auch abschließen können und habe halt gesagt, okay, für Rot war es jetzt eigentlich genau das, was ich wollte. 3 Wochen vorher nochmal so ein Hitout, das habe ich erreicht. Auch wenn es jetzt von der Platzierung nicht das war, was ich wollte. Aber ja, Nils Görke hat ja auch schon immer gesagt, wenn man dann in der T100 oder Mitteldistanz performt, dann performt man auf Langdistanz nicht. Also sehe ich das jetzt mal als gutes Omen für Rot. Und ja, also war jetzt nicht so, dass ich gebrochen war und dann gesagt habe, okay, das wird Rot, wird auch nichts, sondern im Gegenteil, ich war da eigentlich echt direkt trotzdem relativ confident für Rot, weil ich habe halt dann einfach so auf mein Training, das, was ich halt das ganze Jahr schon gemacht habe, vertraue ich halt einfach drauf, dass es jetzt dann mal so wirkt. Habe dann auch so geschrieben, das, was ich jetzt brauche, ist einfach so ein bisschen Zeit auf Sea-Level. Ich war halt jetzt 6,5 Wochen in der Höhe mit 5 Tagen Pause dazwischen, als ich in Samorin war. Das ist natürlich, und davor war ich 3 Monate lang in der Hitze, also bin halt jetzt endlich mal wieder zu Hause, mal wieder so ein bisschen Bergluft, bisschen Ruhe, bisschen Sea-Level, und dann in 2,5 Wochen Rot, glaube ich, da kommt dann die Form, und zwar so richtig hoffentlich.
Ja, schauen wir einfach mal, was das dann wird. Aber klar, das ist, wenn man sich das so in einer Retrospektive anschaut, die Hitze, Australien, dann 2-mal die Höhenkette mit nur 5 Tage zu Hause, plus den Reisestress und die Flüge, darfst du ja auch nicht vergessen, die du noch hattest. Jetzt auch wieder, also du hast natürlich auch so, ja, ich sag mal, Profisport, sagt Nils auch immer, ist so auf Messerspitze oder vom Superstar zum Vollidioten sind es oft nur Millimeter. Ja. Also du hast natürlich auch dieses Jahr viel Risiko, bist du gegangen, vor allem mit 2 Rennen, wo man eigentlich sagt, okay, da wollte ich mir nochmal einen Confidence-Boost holen für Rot, für die Rennen, die kommen, die wirklich wichtig sind, die diese Saison zählen, das ist also für die erste Saisonhälfte. Und die hat beide so auf Risiko getimt, dass du runterkommst und direkt race, was dann 2-mal nicht funktioniert hat. Das ist natürlich auch so für den Kopf und für die Birne so ein Ding, wo man sagt so, oh fuck. Aber ich finde geil, dass du halt trotzdem dann jetzt da immer auch das Positive rausziehst. Da gibt es ja auch andere Leute, die das nicht machen. Und du dir dann schon auch genau anguckst, okay, wie sind meine Werte, wie sind meine Zahlen, das passt alles da, wo ich bin. Aber lass uns nochmal kurz auf Park City eingehen, weil A, die Bilder, die ich gesehen habe, waren ultra geil. Und B, wie hat dann das Training funktioniert? Weil ich habe es eben schon mal einmal gesagt, die Leute haben mir geschrieben, Fred macht endlich Langdistanztraining. Wie hat sich das Langdistanztraining angefühlt, Fred?
Ey, also eigentlich das Einzige, was wir gemacht haben, was wir nicht machen würden, wenn ich nur 70-3 mache, waren zwei Longruns. Also die Longrides würde ich so oder so machen, aber ich halt zweimal noch lange laufen. Das war ich das Einzige, sag mal so, ja, lang, kann man auf jeden Fall als Langdistanztraining bezeichnen. Aber wie schon gesagt, ich glaube, was das halt einfach, was bei dann, glaube ich, das Langdistanztraining ist, ist einfach das Gesamtvolumen. So ohne, dass man es merkt. Also ich denke so die ganze Zeit, wir machen kein Langdistanztraining, aber wir machen vom Volumen einfach so Woche für Woche, Monat für Monat machen wir so viel. Und das macht halt einfach langsam. Also Training macht langsam. Und wenn man schnell sein will, dann ist Umfang nicht unbedingt die beste Lösung. Und ja, aber so die zwei Longruns, die ich gemacht habe in Park City, habe ich halt auch so am Abend gemacht und war ich davor lange Radfahren oder halt so 4,5 Stunden easy, und dann, das war dann mein erster Longrun, 2 Stunden, auch relativ hügelig in der Höhe, bin ich dann auch relativ, ja, zügig gelaufen, so im 4,408er Pace oder so bei, glaube 350 Höhenmeter und dann am Ende 29 Kilometer in 2 Stunden. Und der andere war dann auch so 200 Höhenmeter und 30 Kilometer, auch so im 4,10er Pace. Und da bin ich auch am Vormittag noch Radintervalle gefahren, also beides auch so ein bisschen vorermüdet. Und in der Höhe natürlich auch nochmal dann so der extra Effort quasi. Vor allem gerade bei den langen Sachen finde ich Höhe immer extrem, weil halt der Körper tut sich ja richtig schwer, so sich zu ökonomisieren und Fette zu verbrennen in der Höhe. Und dementsprechend so für kurze Intervalle, die sind dann zwar richtig hart, aber das ist dann jetzt nicht, das haut nicht so rein. Aber dann so lange Sachen finde ich, da merkt man es immer extrem, dass man halt da einfach, wenn man da irgendwie vergisst, mal 60 bis 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu nehmen, da geht man einfach komplett hops. Und so auf Sea-Level ist es halt mal nicht so schlimm, dann klar, dann ist es vielleicht ein bisschen härter am Ende, aber dann, ja, das verkraftet der Körper dann noch relativ gut. Also wenn man halt irgendwie mal nur 40 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde nimmt, das ist eigentlich auf Sea-Level, so, gerade wenn man so nur locker fährt, eigentlich gar kein Problem. Aber in der Höhe musst du halt da wirklich gucken. Und ja, die Longruns, die haben echt richtig Bock gemacht, muss ich sagen.
Sehr gut. Also,
ich habe auch.
Wie ist es denn so vom. Warte, so diese Longruns, einfach wenn du jetzt sagst, so 4 noch was, das kann man jetzt schlecht vergleichen zu einem Longrun irgendwie auf Sea-Level, weil du eben, wie du gesagt hast, in der Höhe auch warst und natürlich mit dem Gesamtload. Aber wie haben die sich jetzt für dich angefühlt, gerade wenn es so über 25 geht, was du ja sonst selten irgendwie läufst?
Also es war schon so, dass ziemlich genauso ab Kilometer, ja, ziemlich genauso ab Kilometer 25 bei beiden Longruns, also es war so eine Stunde 40 da ungefähr, hat sich anders angefühlt. Also es ist nicht so, dass ich das Gefühl nicht kenne. Bin schon öfter Longruns gelaufen und hab das Gefühl auch schon mal nach 15 Kilometern. Also, aber ich finde, es ist halt, ja, ich vermute so ähnlich und dann halt natürlich in extrem ist es dann auch, wenn man dann die Langdistanz macht bei Kilometer 30, 35. Ich finde, es ist so, ja, weil der Puls ist ja an sich nicht hoch, aber es fühlt sich extrem hart, also wird halt muskulär einfach extrem hart.
Ja.
Und das, für da hat's dann, auch muss ich ehrlich sagen, hat's angefangen, so richtig Bock zu machen. Also ich wusste, die letzten 5 Kilometer, also es hat so Spaß gemacht, weil ich habe mir halt auch so ein bisschen vorgestellt, okay, so fühlt sich das so bis, oder klar, fühlt sich noch schlimmer an dem Rennen dann, aber halt so fühlt sich das dann an und da muss ich jetzt so richtig hier draufdrücken oder halt irgendwie reinhalten oder halt das Tempo halten. Ich meine, das war dann auch schon, auch hinten raus, war es dann immer so leicht bergauf und bin halt dann trotzdem immer noch so ein 4-10er Tempo gelaufen. Also würde ich schon sagen, war das hinten raus auch dann gerade in der Höhe dann noch eher wahrscheinlich so Ironman darf ich nicht sagen, Langdistanz-Effort. Und ja, aber muss sagen, hat jetzt nicht irgendwie so Probleme mit den Longruns, also hat es nicht nach 30 Kilometer das Gefühl, boah, jetzt endlich, das ist vorbei, das war brutal, also ich hätte schon noch Bock gehabt, da dann gleich den Marathon auch voll zu machen. Das wäre natürlich nicht schlau gewesen.
Ja.
Aber ja, es ist halt einfach was Neues. Ich glaube, deswegen macht's so Bock.
Ja, was Neues, und das ist ja, wenn man sich zurückerinnert an ganz viele Podcasts, die wir schon gemacht haben. Ich denke da gerade vor allen Dingen an unseren Podcast mit Nils nach dem Ironman Hawaii zurück, wo du gesagt hast, das ist so, dieses Rennen hat dich auch nochmal so gekickt, genau dieses Gefühl im Wettkampf zu spüren, du willst wissen, kann ich da nicht mehr gehen, wie fühlt sich das an ab Kilometer 30 und so dieses, ich kämpfe einfach nur noch gegen die Ermüdung. Und wenn man dann auch deine ersten alten Videos so aus Girona und so noch kennt, wo du auch irgendwann mal am Berg ankommst, fast über den Lenker kotzt und sagst, oh, ich liebe das einfach, ich bin Masochist. Wenn man das mal so eins und eins zusammenzählt, dann sind das ja so Sachen, die dich ja im Sport auch so ein bisschen kicken. Dieses, ja, nicht unbedingt nur, klar, dieses Vollgas macht dir auch Spaß, aber dieses so in die Ermüdung reingehen und dann halt dagegen ankämpfen und gucken, wie lange kann ich das noch aushalten und wie lange kann ich irgendwie dem noch widerstehen, hier zu sagen so, nee, jetzt reicht's, Körper sagt zwar nein, aber Freds Kopf sagt ja, weiter, weiter, weiter. Und das ist ja oftmals schon durchgeblitzt, dass du genau diese Momente auch ziemlich geil findest, was ja für die Langdistanz natürlich auch gebraucht wird, dass wenn alles sagt, ey, Systeme, stopp, hör auf und mach langsamer, dass du dann weiterfeuerst und sagst, nee, ich ziehe hier weiter durch. Und das, ja, ich bin echt gespannt, was da in Rot bei dir rauskommt einfach am Ende des Tages. Und ich glaube halt einfach, dass du, egal was das jetzt für ein Ergebnis kommt, dass du da richtig Spaß haben wirst, so wenn man sich das anhört, weil dieses genau diese Dinger sind, die dir anscheinend ja Bock machen.
Ja, und auch abgesehen von Long Run, so meine Form jetzt, ich habe also beim Radfahren auch allgemein das Gefühl, also mal abgesehen davon, dass mir am Renntag nochmal 20 Watt gefehlt haben, habe ich das Gefühl, dass mir jetzt auch im Moment an der Schwelle, also an anaeroben Schwelle, fehlen mir gerade, glaube ich, auch 20 Watt im Vergleich zu meiner besten Radform. Aber das heißt halt für die aerobe Schwelle oder so das, was man dann für die Langdistanz braucht, Fatmax und so weiter, heißt es halt noch gar nichts. Es kann natürlich 20 Watt besser sein als sonst. Also da fühle ich mich, glaube ich, auch deutlich besser. Also ich habe keine Ahnung, was jetzt irgendwie mein Race Pace ist, da habe ich jetzt auch noch nicht mit Dan drüber gesprochen, und mache ich jetzt hier auch noch ein, zwei, drei Einheiten bis Rot, um das auch so ein bisschen zu bestimmen, dass ich halt so ungefähr einen Richtwert habe. Ich meine, klar, am Ende zählt da auch Renndynamik und alles, und ich werde dann sicher auch jetzt nicht einfach nur nach meinen Wattwerten fahren und nach meinem Pace laufen, sondern schon auch versuchen, halt im Rennen mit dabei zu sein.
Ja.
Das ist auf der Langdistanz natürlich inzwischen auch nochmal extremer geworden. Und ich glaube, dafür habe ich wahrscheinlich auch noch genug Spritzigkeit, dass mir das keine Probleme machen wird. Aber auf jeden Fall, wo ich richtig confident bin im Moment, ist tatsächlich einen Marathon zu laufen. Also das hätte ich jetzt auch am Anfang vom Jahr nicht gedacht. Also ich würde sogar sagen, jetzt bin ich fast noch mehr confident, einen Marathon zu laufen, als die 180 Kilometer Rad zu fahren. Ich glaube trotzdem, dass ich das Radfahren gut hinbekommen werde, weil er weiß halt auch, meine Stärke ist, hoffe ich zumindest. Aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich habe einfach so ein, kann es auch nicht so einschätzen jetzt insgesamt, aber auch das Laufen auch gar nicht. Kann auch sein, dass ich komplett falsch liege und ich kann nicht unter 3 Stunden laufen, den Marathon. Aber irgendwie habe ich dann ein sehr gutes Gefühl dabei.
Ja, also am Ende bleibt es uns einfach abzuwarten. Es sind nur noch 2,5 Wochen. Ich bin schon richtig hyped auf Rot und dann vor Ort zu sein, einfach wieder. Und dann einfach zu gucken, was passiert da. Es ist so, Ja, ey, Rot sind so richtig viele Unbekannte, sag ich jetzt mal. Also das ist so, für mich ist es gerade so ein Rennen. Strati hatte Probleme, musste Rennen absagen. Dann irgendwie ein Sam Laidlaw hatte Anfang des Jahres Probleme. Anscheinend kommt er jetzt wieder richtig.
Ich sag dir, Sam Laidlaw, das muss ich noch sagen. Also die letzten zweimal, als man den so abgeschrieben hat, hat der Nizza gewonnen.
Ja.
Und letztes Jahr T100 London. Ist immer das Gleiche mit dem. Also wer den abschreibt, ist selber schuld. Also ich kann mir absolut vorstellen, dass sie das Ding in Weltrekordzeit abschießen wird. Ich wäre nicht überrascht. Weil war alle so, ja, Sam Laidlaw, ja, der hat nichts trainiert, bla bla bla. Kompletter Schwachsinn. Er trainiert die ganze Zeit, das sieht man ja auch.
Ja, genau.
Nur das ist halt so typisch so Athleten, die halt die ganze Zeit 30, 35 Stunden pro Woche trainieren. Und dann können sie auf einmal nur 20, 25 Stunden die Woche trainieren und denken, dann ist die Welt bricht zusammen so.
Es ist ja so oft so, genau darauf wollte ich lustigerweise hinaus. So dieses Ding, dass man ja manchmal, wie jetzt auch bei dir, ne, das ist bei verschiedenen Athleten schon irgendwie gesehen, wenn man dann denkt, oh, ich war verletzt, ich konnte nicht trainieren oder hatte hier ein paar Probleme, dass dann auch manchmal das so ist, dass das die nötige Luft ist, die drangelassen werden kann und dann die unmittelbare Vorbereitung mit so einer richtig krassen Motivation irgendwie noch durchgezogen wird, weil man so das Gefühl hat, jetzt muss ich wirklich 100%, 1000% Fokus.
Ja, weil vor allem nimmst schlecht. Halt auch so ein bisschen Druck auch fürs Rennen.
Genau. Ja, das kommt noch dazu und dann irgendwie, deswegen sage ich, es sind so richtig, keiner, der irgendwie in Rot auf der Startliste steht, aktuell, hatte bis jetzt im Jahr so sein Überrennen, oder? Es hatte noch keiner ein richtig geiles Rennen.
Ich glaube, ja. Ey, Joe Skipper steht jetzt übrigens, also startet jetzt auch.
Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen, krass.
Weil der hat jetzt ein DNF in Klagenfurt und ich glaube, er hat sich jetzt nachgemeldet für Rot.
Mhm.
Und ja, ansonsten sind halt viele Rookies einfach am Start. Vincent Louis, Aaron Royal, Henry Schumann. Ich. einfach viele Athleten, die man einfach, das ist ja wirklich so ein Starterfeld, das kannst du absolut nicht einschätzen. Also,
null, das hatte ich noch
und
nie.
Und dann
auch
so ein Sam Laidlaw, klar, habe ich jetzt gesagt, wenn ich jetzt Tipps abgeben würde, würde ich mal Sam Laidlaw auf 1 setzen. Mhm. Also wenn ich jetzt mich wegnehme natürlich.
Ah, herrlich. Sehr, sehr gut, Fred.
Aber sonst ist es echt schwierig einzuschätzen.
Ja, das ist so, klar. Also am Ende kann der super gut sein, kann aber auch sein, dass das auf seinem Laidlaw nicht
ja,
in,
genau.
in Form
aber kann,
gekommen
kann
ist.
Natürlich sein, dass er wirklich nicht in Form ist, genau. Ja,
also ich bin richtig hyped und habe keine Ahnung, was so in Rot passiert. Also ich habe mir da gestern so Gedanken drüber gemacht und habe gesehen, ich könnte jetzt nicht wie sonst, dass du sagst, ja, der war schon mal gut, dass du so ein bisschen ableitest, der hat gezeigt dieses Jahr schon mal hier, da und da, da ist er richtig stark.
Aber das
stark.
Ist ja auch wieder das, was Nils Göcke dann gesagt hat, weil so 70-3, wenn er hat dann irgendwie ein oder andere in 70-3 performt, aber das sagt halt für Langdistanz einfach absolut gar nichts aus.
Ja. Ach, das wird einfach gut, Fred. Das wird einfach gut. Wie ist denn jetzt dein Plan für diese Woche? Also ihr seid jetzt runtergekommen, das Rennen gemacht, dann jetzt zurückgeflogen, der Jetlag kommt noch dazu, machst du jetzt, also das ist für mich jetzt richtig spannend. Es sind jetzt 2,5 Wochen bis zum Rennen. Und so klassischerweise startet ja 2 Wochen vorher so ein bisschen die Taper-Phase, dass man Training so ein bisschen reduziert.
Also bei da nicht.
Bei da nicht? Okay.
Nee, so viel weiß ich.
Also bei da startet die nicht. Genau, aber das ist jetzt für mich genau das Interessante. Also machst du jetzt diese Woche, ziehst du dann noch trotz jetzt
ja,
Jetlag
also
so voll
jetzt,
durch oder wie?
Nee, also klar, jetzt erstmal versuchen, mich so schnell wie möglich. Also ich trainiere schon, aber jetzt auf jeden Fall erstmal locker bis Freitag.
Mhm.
Aber fühle mich jetzt eigentlich jetzt nicht super, also klar, Jetlag und so schon, aber so an sich vom Körper, der hat sich, glaube ich, jetzt, das Rennen war ja am Samstag, eigentlich schon relativ gut erholt. Also ich fühle mich jetzt nicht irgendwie kaputt vom Rennen. Müde noch ein bisschen von der Reise und dann natürlich das Jetlag. Aber ich denke, das ist dann auch alles relativ schnell überstanden. Und dann trainiere ich jetzt noch bis inklusive Freitag auf jeden Fall locker. Und dann am Wochenende haben wir nochmal so einen, also ich weiß nicht, ob vielleicht am Montag dann schon die Taper-Phase startet, aber am Wochenende auf jeden Fall noch nicht, weil jetzt haben wir ja noch ein relativ fettes Wochenende. Mit Samstag dann ja nochmal so Race Pace schwimmen, Race Pace auf dem Rad und dann am Sonntag locker Radfahren und dann nochmal 2 Stunden 15 laufen.
Oh, also das heißt, es und geht Richtung
das auch
34 Kilometer.
Ja, sogar mehr wahrscheinlich, weil es ein bisschen Race Pace mit ist. Und ich werde auch mal, ich werde Schuhe testen, weil ich habe jetzt hier 3 Paar Carbon-Schuhe von On. Weiß noch nicht, welches ich laufen werde oder welches das Beste für halt das Langdistanztempo ist. Also ich weiß, welches das Beste für 73 T100-Tempo ist, aber halt Langdistanz dann nochmal was anderes. Deswegen werde ich da eben diese Einheit nutzen, um da nochmal bis Schuhe zu testen und also dementsprechend da auch den Long Run mit Carbon-Schuhen laufen.
Wie sind da, sorry, wenn ich da reingehe, wie sind da deine Gedanken dazu? Also quasi überlegst du jetzt, ich teste erstmal den gleichen Schuh, den ich T100 laufe, oder denkst du so, okay, Langdistanz-Pace, ich nehme vielleicht noch einen, der ein bisschen mehr weicheres Material hat oder so?
Ja, ich glaube, ich bin ja jetzt diesen Lightspray gelaufen. Der wiegt ja nur 180 Gramm, also richtig leicht und auch richtig, richtig angenehm, aber ich glaube, der ist halt auch ziemlich aggressiv und hart. Und ich glaube, also ich werde es testen, aber ich glaube, für Langdistanz ist wahrscheinlich der weichere ein bisschen besser, gerade dann auch bei dem langsameren Tempo.
Ja, okay, also das so ein bisschen wie, ja, man, glaube ich, viele so ein bisschen das im Kopf haben oder für die Langdistanz dann doch den Schuh nehmen mit ein bisschen weicherem / mehr Dämpfungsmaterial.
Ja. Weil man ja, eben vor allem nicht dann diesen, auch noch, dieses schnelle Tempo läuft. 180 Grad fahren, ja, genau.
Ja, und vor allem das Tempo halt, ne? Weil du nicht jetzt irgendwie den aggressivsten Schuh und den krassesten Abdruck und sonst was brauchst. Und rot hast du natürlich auch viel Schotter und sowas, wo du auch dann am Kanal unten eher über Frequenz wahrscheinlich laufen musst, wie du das eben beschrieben hast, als über Abdruck. Und dann hinten raus im Büchenbach hast du zwar Asphalt, aber da ist die Frage, wie viel Abdruck du bei Kilometer 30 noch hast oder ob man da nicht lieber auch ein bisschen rollen lässt. Ja, finde ich super interessant. Werden wir vor Rot nochmal im Podcast besprechen, Fred, welcher Schuh es denn jetzt geworden ist und warum. Und ich bin, das werde ich mir auf Strava reinziehen am Sonntag, wie viele Kilometer es geworden sind. Lass uns ja mal Prediction machen. Das, wenn du das so sagst, sage ich 35.
Die letzte Episode vor Rot ist dann quasi, also jetzt kommt am Sonntag noch Defining Distance von Vancouver auf YouTube diese Woche und Tom kommt dann hierher nach Kufstein am Wochenende und dieses Langdistance Pace Wochenende werden wir jetzt auf jeden Fall quasi als letzte Episode vor Rot nochmal mitnehmen.
Geil, dann können wir sogar den Schuh-Test, den wir jetzt hier besprochen haben, live nochmal quasi im Video.
Den gibt's dann auch nochmal, das kommt dann am Sonntag vor Rot, kommt es dann quasi auf, so für die Race Week, kommt es dann auf YouTube. Und super, dann die letzte Episode ist natürlich dann the big one.
Super gut. Und können sich alle schon mal vormerken, die nach Rot kommen oder extra dafür nach Rot kommen natürlich. Wir machen am...
Extra dafür, stimmt.
Wir machen Freitag, war das, ne?
Genau, Freitag um, ich glaube, 14:30.
Ja, ich glaube, das stand noch nicht 100% fest, aber ich glaube, irgendwas so 14:30, 15 Uhr rum. Live-Podcast mit Fred im Stadion in Rot. Also da könnt ihr alle mal kommen. Da überlegen wir uns was und da wird Fred erzählen, dass er gewinnen wird. Da kommt die große Ankündigung.
Ja. Ich glaube, da werde ich dann schön tief stapeln.
Ja, da werden die Race-Nerves richtig flattern.
Ja, ich mache jetzt hier mein Rennen.
Da siehst du dann auch die Leute vor dir sitzen. Das ist nicht mehr, dass du nur hier zu mir in so einen Computer reinsprichst, sondern da sind dann die Leute vor Ort.
Da werde ich nochmal ordentlich den Druck rausnehmen.
Ja, nee, ich mache die erste Langdistanz ja nur zum Testen.
Genau, das heißt nur Spaß.
Die anderen sind viel besser in Form, die haben mehr Erfahrung. Ja, Sam Laidlaw, also guckt euch mal das Training von dem an, der wird hier Weltrekord machen.
Ziel ist Finish. Mein Ziel ist, schneller zu sein als Jana.
Ja, stimmt. Das ist es, ja. Wenn du platzt,
nicht,
Junge,
ist
wird das
nicht
hart.
Gegeben hier.
Nee.
Eben.
Das ist das Krasse an der Langdistanz. Da kann alles passieren. Und wer dich kennt, weiß, du finishst ja auch immer, auch wenn es mal scheiße läuft. Das heißt, ja, im Worst Case musst du die Working-Stöcke auspacken, Fred.
Also mentale Energie habe ich dieses Jahr auf jeden Fall ausreichend entweder gesammelt, trainiert.
Resilienz
durch die
hast du gesammelt, ja.
Oder verbraucht, je nachdem, weiß ich noch nicht.
Ja, ich finde halt krass bei dir, diese Saison ist ja jetzt wirklich, also wettkampfmäßig, nicht trainingsmäßig, sondern irgendwie trainingsmäßig hat ja voll viel gut gepasst bei dir und du hast natürlich bis viel Risiken gegangen, haben wir schon gesprochen. Aber wettkampfmäßig ist natürlich fast alles nicht so gelaufen, wie du es dir erhofft hast, kann man, glaube ich, zusammenfassend sagen. Aber ich finde halt.
Ja, aber es ist halt für jedes Rennen halt irgendwie, ja, kann man schon fast so sagen, für jedes Rennen gibt es eine Ausrede.
Ja, typisch Triathlet.
Also, ja, klar. also so fast für jedes Rennen, finde ich, gibt es eine Erklärung, warum es nicht lief. Das ist halt schon mal das Gute. Und dann ist natürlich auch, ich meine, das Training an sich dieses Jahr einfach schwierig einzuschätzen. Aber dementsprechend, glaube ich, gerade eben für Mitteldistanz 700 fehlt mir halt einfach dieses Top-End, weil ich halt zu viel einfach dieses Jahr bei diesen schweren Bedingungen, Hitze, Höhe etc. trainiert habe. Und was einen zwar richtig fit macht, aber wenn man halt dann unmittelbar danach die Rennen macht, fehlt einem halt einfach diese Speed und ja diese muskuläre Belastung in den oberen Bereichen. Deswegen sagt man, dass man das dann immer am besten Höhe sowas kombinieren soll mit dann auch Sea-Level-Training, dass man das dann auch wieder ein bisschen so zurückgewinnt. Mhm. Und ich meine, klar, für die Langdistanz braucht man es jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber trotzdem glaube ich nochmal ganz gut, da jetzt einfach hier nochmal die 3 Wochen hier jetzt auf Sea-Level zu verbringen. Einfach, dass sich der Körper wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen besser dann auch erholen kann und die Form dann halt hoffentlich wirklich kommt.
Ja, also genau das. Also das ist ja, was ich so bei dir dann krass finde, woran ich glaube, dass du da nicht jetzt irgendwie alles verbraucht hast, irgendwie an Energie, sondern du hast ja trotzdem noch stark durchgezogen. Und du hast, wie du jetzt gerade gesagt hast, ich meine, in Vancouver, wenn du jetzt irgendein 70-3 gemacht hast, sagen wir mal Challenge Weichsee, so, dann hättest du mit so einer Leistung, wärst du ja irgendwie trotzdem vorne gelandet oder hättest vielleicht sogar die Chance gehabt zu gewinnen und hast dann dann irgendwie,
genau,
wenn du die Luft gewittert hast, zu gewinnen,
also
noch
ich hatte,
ein bisschen was auf dem Rad.
Ich hatte schon Siege auf 70-3 mit schlechterer Leistung.
Ja, genau, das meine ich. Also das war ja eine deiner besten Laufleistungen jetzt. So, ne, und du bist halt irgendwo unter ferner Liefen aufgrund des schlechten Schwimmens und es fällt halt bei der T100, was du gesagt hast, was du, ne, wo du ja auch die T100 für feierst, das sind nur die 20 Besten am Start und das ist geil, die zu racen, aber wenn du da nicht den Tag der Tage hast, dann kriegst du natürlich richtig auf den Sack und das fällt noch viel, viel mehr auf als irgendwie in anderen Rennen und das verbraucht dann gefühlt ein bisschen mehr irgendwie Energie, aber du hast trotzdem ja auch selbst Singapur, sonst was, du bist die Dinge ja immer zu Ende gelaufen und auch nicht, ja, Singapur vielleicht war nicht mehr ging durch die Hitze, aber sonst jetzt, du hast hinten raus noch einen starken Lauf gemacht, obwohl es nicht in deine Karten gespielt hat. Und das ist das, was ich meine, dass du halt ja eigentlich eher immer gegen dich selber gekämpft hast, in Anführungsstrichen, und immer noch das Maximalste aus deinem Körper rausgeholt hast, was eben drin war. Und ich glaube, für eine Langdistanz ist das ja das beste Training, was du machen kannst, auch vom Kopf her, weil darum geht's am Ende des Tages. Du musst auf der Langdistanz ja eh auch dein Rennen machen. Klar, wenn da Attacken auf dem Rad gehen, musst du überlegen, gehe ich mit oder gehe ich nicht mit oder fahre ich meine Pace weiter. Aber hinten beim Laufen, auf Marathon, da brauchst du nicht Attacken mitgehen, sondern du musst das laufen, was du halt maximal laufen kannst. Und das ist ja irgendwie gefühlt das, was du jetzt bei jedem T100-Rennen gemacht hast. Also du hast ja eigentlich, hast du nur Trainingsrennen gemacht. So, auf den Punkt wollte ich hinaus.
Ja. also ich bin dann halt auch echt mal, ich meine, ist auch so ein Kopfding bei mir, wenn ich halt, ich habe ja von Anfang an gesagt, okay, Ziel für die erste Saisonhälfte ist rot. Und dementsprechend war irgendwie alles auf rot ausgerichtet. Und klar habe ich dann irgendwie getapert auch für die einzelnen Rennen und mich auf die Rennen auch irgendwie vorbereitet. Aber der Kopf war halt nie 100% bei den Rennen. Es war halt immer rot, 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 so im Kopf. Und ja, ich glaube, wenn man mit so einer Einstellung einfach in, also jetzt in den T100-Rennen geht, dann hast du schon verloren. Da musst du 100% bei dem Rennen sein, mit 100% Form und 100% Tagesform auch noch, um halt einfach nur dabei zu sein. Und ja, dementsprechend ist alles auf Rot ausgerichtet und jetzt ist es bald zu weit und bin dann auch mal gespannt. Auch klar interessiert, also will ich jetzt noch nicht drüber nachdenken, aber dann auch auf die zweite Saisonhälfte. Da sind ja dann auch noch ein paar T100-Rennen. Wie ob ich da dann doch mal hier und da nochmal einen raushauen kann.
Ja, so weit sind wir noch nicht. Erstmal ist jetzt Rot das große Ding.
Erstmal Rot.
Ich habe noch eine Frage zum Trainingswochenende jetzt. Wenn du jetzt so Lauf und Schuh und Test und sonst was machst, machst du jetzt auch schon an dem Wochenende dann so ein bisschen einen Nutrition-Test, gerade bei den Longruns für die...
Nutrition wollte ich eh noch sagen. Ich hatte, das war auch noch was Positives, was ich aus Vancouver mitnehmen kann. Ich habe noch nie so einen guten Magen im Rennen gehabt oder dann auch im Ziel. Also das habe ich selbst teilweise bei Trainingseinheiten nicht so gut, wie ich jetzt in Vancouver in dem Rennen hatte. Und zwar habe ich mich die Tage vor dem Rennen komplett glutenfrei ernährt, weil ich hatte das Gefühl, halt so bei den Rennen davor oder allgemein schon immer, wenn der Körper dann so extrem, also ich habe jetzt nicht irgendwie keine Glutenallergie, Jana hat ja Glutenallergie, deswegen kenne ich so relativ gut, wie das so ist. Und es ist schon Horror, was man da alles nicht essen kann. Also auch vieles, auf das ich auch niemals verzichten will. Und ich habe das auch nicht und auch im Training so an sich ja, keine Probleme, aber dann so vor dem Rennen, wenn der Körper halt so nervös ist und unter Stress steht, scheint mein Körper das einfach nicht so richtig aufzunehmen und zu verdauen. Und dann habe ich oftmals jetzt nicht so richtig irgendwie Magenprobleme, aber ja, so richtig
so einen flauen
gut
Magen.
Fühlt sich auch nicht an. Genau, und dann komme ich ins Ziel und dann kann ich auch erstmal irgendwie ein paar Stunden nichts essen so richtig. Und jetzt habe ich halt einfach mich, also genau quasi Tage davor komplett glutenfrei ernährt. Dann hatte ich am Rennmorgen schon mal erstmal einen relativ guten Magen und konnte eigentlich auch, klar war ich nervös, aber habe das Frühstück schon mal besser runterbekommen als sonst. Und dann im Rennen konnte ich richtig gut essen. Ich habe auch witzigerweise im Rennen jeweils beim Radfahren und beim Laufen nochmal ein Gel mehr genommen als sonst, weil ich mir gedacht habe, ich muss auch von dem Rennen so schnell wie möglich regenerieren wegen Rot.
Ach krass.
Also im Rennen
ich schon
Rot gedacht.
Du warst dann wirklich nicht bei dem Rennen 100% fokussiert, ey.
Hab quasi im Rennen schon dann an die Recovery gedacht und deswegen nochmal mehr gegessen.
Aber wegen dem schlechten Schwimmen oder warum?
Nee, ich habe schon von vornherein gesagt, ich probiere jetzt mal nochmal ein Gel mehr und ein Gel mehr beim Radfahren und ein Gel mehr beim Laufen. Also jetzt auch nicht extrem viel mehr, aber einfach so normal. Oft ist es so, dass wenn ich nicht im Rennen bin und dann halt auch kein gutes Rennen habe, dann normalerweise nehme ich 3 Gels beim Laufen. Aber wenn ich dann so hinten bin, dann denke ich mir so nach dem zweiten Gel, ja, brauche ich jetzt kein Gel mehr nehmen. So verlaufe ich halt jetzt zu Ende. Aber jetzt habe ich wirklich drauf geschaut, dass ich alles trinke, alles esse, was ich dabei habe und dann auch noch mal eins mehr und wirklich darauf geachtet. Und ich hatte einerseits eben, ja, wie gesagt, auch die zweite Hälfte vom Rennen ging es mir besser als in der ersten Hälfte und beim Laufen ging es mir hinten raus auch noch richtig gut. Und dann im Ziel hatte ich auch einen richtig guten Magen, habe dann auch direkt so Recovery Shake, hatte ich auch vorher vorbereitet, konnte auch direkt was essen, habe viel getrunken, also wirklich so Zeug, wo ich sonst vielleicht auch mehr drauf achten sollte bei den meisten Rennen, aber meistens ist es mir halt nach dem Rennen erstmal komplett egal, weil das Rennen ist halt so abgehakt, es ist mir jetzt erstmal alles egal, aber jetzt habe ich wirklich dran gedacht und drauf geachtet. Und die Nutrition-Strategie so an sich hat richtig gut funktioniert. Habe alles super vertragen. Und ja, habe natürlich auch schon in Park City viel getestet, weil in der Höhe muss man ja sowieso immer ein bisschen mehr essen. Und habe dann auch bei den Longruns schon 90 Gramm pro Stunde genommen.
Ach krass.
Also so alle 20 Minuten ein Gel.
Also ist das auch so das, wo du dann in Rot hin willst, 90 bis 100?
Genau, beim Laufen alle 5 Kilometer ein Gel wäre das Ziel. Mhm. Klar, wie es dann da geht, irgendwie nach 25, 30 Kilometern, dann dann macht man dann vielleicht nur noch alles mit Cola, je nachdem so. Hat man ja schon vieles gehört, kenne ich vieles auch von meinen Eltern. Also da ist nicht so einfach hinten raus dann aus wie Gels alle 5 Kilometer zu nehmen. Aber so, das war an sich erstmal das Ziel, ja.
Okay, geil. Ich bin gespannt. Und ich schätze, ja, du wirst auch glutenfrei vor Rot beibehalten dann, wenn das jetzt so gut erfahren ist.
Ja, also die ist. In der Rennwoche dann, genau.
Ja. Ist ja für dich auch easy, du musst einfach nur Janna sagen, ey Janna, ja, ich esse das, was du isst, und dann bist du ja safe.
Ja, ich bin deswegen drauf gekommen, weil es oft so war, dass es mir in den Rennen auch besser ging, wo ich am Tag davor Reis als Carboloading hatte und nicht Nudeln. Dadurch habe ich mir gedacht, dann vielleicht liegt es irgendwie doch an den Nudeln. Und jetzt hatte ich glutenfreie Nudeln.
Spannend.
Das ist aber auch so mit so Reismehl und also eigentlich wie Reis so.
Aber ich finde das einen spannenden weniger. Punkt, den ja auch jeder mal ausprobieren kann, der, also wenn es Leute gibt, die so Probleme haben in der Race Week oder am Race Day mit Magenproblemen und so auch. Am Ende ist es ja alles, dass man alles mal ausprobieren und auschecken muss, was für einen funktioniert und was nicht. Da gibt es kein Universalrezept, und selbst wenn du keine Probleme mit Gluten hast, dass das ja, ich bin gespannt, wenn du es in Ruhe wieder machst, ob es dann auch wieder so gut ist.
Aber so unter Stress ist, ja.
Ja, ob es jetzt so ein Einmal-Ding war oder ob es dann einfach dann wirklich so ist bei dir, dass es dann deutlich besser ist. Finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt. Werde ich vielleicht auch mal ausprobieren, weil ich habe auch so am Race Day oder schon so eigentlich den Tag vorher und den Race Morgen habe ich auch so immer diesen typischen, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Race-Schiss. Also da merkt man schon, dass der Magen irgendwie, dass der Stress da ist, dass Nervosität da ist. Das ist dann schon so ein bisschen, was ist das, gereizter, sonst was. Also das merke ich schon auch immer, dass dann so am Race-Morning das Frühstück nicht so super gut runtergeht und dass man so ein bisschen flauen Magen einfach hat die ganze Zeit und immer das Gefühl hat, ich glaube, ich müsste noch mal aufs Klo und keine Ahnung.
Ja, ja gut, das hatte ich trotzdem. Ja.
Aber ich finde es spannend. Wäre ich nie drauf gekommen, das auch mal irgendwie auszuprobieren. Deswegen.
Ja, und das war auch, ist auch bei den Longruns ganz gut. Ich habe es auch in dem Defined Distance Video angesprochen, auch ganz gut, die am Nachmittag, Abend zu machen. Weil das ist halt auch immer so ein klassisches Problem. So abends laufen gehen oder nachmittags laufen gehen. Manchmal funktioniert es gut,
manchmal nicht. Ja, da hast du absolut recht.
Und da kann man dann auch schon mal gut testen, was man verträgt und was nicht.
Absolut richtig. Fred, ich würde sagen, wir machen hier den Deckel drauf für die Episode nach Vancouver und Park City, und ich bin super gespannt auf das Video, das Finale aus Kufstein und vom großen Ironman Test Day, Test Weekend.
Das ist so das Wochenende, ich mache jetzt so das, am Wochenende mache ich das, was die Norweger am Wochenende vorher machen, mache ich 2 Wochen vorher.
Ja, wer weiß, vielleicht, wenn das gut läuft, vielleicht muss ich es nächstes Wochenende nochmal machen. Warte mal ab, was da noch.
Oder vielleicht nochmal eine Steigerung.
Oder nochmal eine Steigerung.
Das ist ja oft so, genau, das ist ja oft so, eine Woche mache ich halt irgendwie, keine Ahnung, 9x, 12x 1000 und dann ist die Woche drauf nochmal 3x mehr.
Ja, weil die Norweger sind ja vorher einen Marathon gelaufen, und du willst ja jetzt am Sonntag wahrscheinlich irgendwas Richtung 34, 35 Kilometer laufen. Da muss ja dann nochmal.
Ich denke so, ja, 35 werden es auf jeden Fall.
Muss ja nochmal so 38, 40 die Woche draufkommen, eigentlich.
Ja, genau, dann droht 42, das passt eigentlich
perfekt. Das würde perfekt passen, ja. Von der Logik her macht es absolut Sinn. Ja, ich bin echt gespannt auf das Video. Bock drauf, das schon zu gucken. Alle Videos direkt aufgesaugt von Defining Distance. Überragenden Job haben wir, glaube ich, auch schon mehrfach gesagt, den Tom da macht einfach, was der da auch für Bilder produziert. Das ist schon einfach richtig, richtig gut. Und dann geht's in 2,5 Wochen schon ab nach Rot. Wir sprechen vorher nochmal. Live-Podcast in Rot, Freitag. Plant's euch ein, streicht's euch rot im Kalender an, kommt runter. Und ich glaube, viel mehr haben wir erstmal nicht zu sagen. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode.
Genau, von in Rot.
Und in Rot. Ciao, ciao.
Ciao.